sagten wir, buddhistische Laien oder Mönche oder Nonnen. Und wenn wir dann in die Klöster gehen oder auch zu Hause, viele machen es auch zu Hause, haben wir unseren Altar stehen und dann chanten wir den Abendchant oder den Morgenchant, das Sprechgesang, den Morgensprechgesang. Buddhang Saranang Gacchami. Ich nehme Zuflucht zu dem erhabenen Buddha. Was heißt Zuflucht? Wir fliehen uns. Flucht kommt von fliehen. Wir fliehen zu dem erhabenen Buddha hin und nehmen Schutz in seiner Person oder in seiner Verwirklichung. Wir fliehen von dem Alltag und suchen Zuflucht beim erhabenen Buddha. Und dann sagen wir Saranang Dhammang Saranang Gacchami. Und so suchen wir auch Zuflucht bei dem Dhamma, bei der Lehre des erhabenen Buddhas. Oder Sanghang Saranang Gacchami. Und dann suchen wir Zuflucht bei dem Sangha. Wir nehmen Zuflucht zum erhabenen Buddha oder zum Dhamma oder zum Sangha. Aber wo ist die Zuflucht bei uns? Wo setzen wir sie an? Ich denke, die meisten Menschen, die in der Welt leben, die erste Zuflucht ist das Geld, dass wir genügend Geld haben. Die zweite Zuflucht ist vielleicht die Arbeit, die uns das Geld bringt. Und die dritte Zuflucht ist das, die Familie oder die Partnerschaft. Und dann, wenn wir gar nichts mehr anderes zu tun haben, nehmen wir die vierte Zuflucht beim erhabenen Buddha, bei seinem Dhamma und bei dem Sangha. Und die Frage ist, ob das gut gehen kann, ob wir unsere Prioritäten richtig gesetzt haben. Aber nicht als allererstes die Zuflucht beim erhabenen Buddha, seiner Weisheit, seiner Vollendung nehmen sollten. Zuflucht, Schutz suchen. Unter dem Schirm des erhabenen Buddhas, unter dem Schirm des Dhammas und dem Schirm des Sanghas. Aber die meisten von uns werden wahrscheinlich denken, den erhabenen Buddha denkt, davon werde ich nicht satt. Davon habe ich keine gut gehende Beziehung. Oder dieses oder jenes. Der erhabene Buddha hat uns alles erklärt, hat uns die Welt erklärt, hat uns den Mechanismus erklärt, in dem wir stecken, hat uns erklärt, dass wir in dem Samsara stecken, in dem Kreislauf der endlosen Wiedergeburten. Und wenn wir keine Anstrengung machen, kommen wir auch nicht raus. Wenn wir uns nicht gut verhalten, dann wird es uns nicht gut ergehen. Wenn wir uns schlecht verhalten, dann wird es uns schlecht gehen. Das hat er uns alles ganz ausführlich dargelegt. Und im Grunde genommen, wenn wir wirklich, wenn wir wahrhaftig die Zuflucht zum erhabenen Buddha und zum Dhamma und zum Sangha nehmen, dann sollten wir dieses als Priorität Nummer 1 in unserem Leben setzen und alles andere fällt unter oder fällt in den Rahmen dieser Zuflucht. Lasst uns doch mal jeder von uns überprüfen, inwieweit wir das tun. Inwieweit nicht doch das Geld, die Familie oder der Beruf wichtiger ist, als jetzt die Zuflucht zum erhabenen Buddha, als seine Lehre, als seine Erklärung, als seine Weitsicht, als seine Weisheit. Wie weit ist uns die Welt wichtiger als der erhabene Buddha, der Dhamma und der Sangha? Lasst uns diese Frage für uns selber stellen und selber beantworten. Was ist der Sangha? Der Sangha ist nicht nur die Gemeinschaft der Mönche oder der Nonnen, sondern es wird dann in der Lobpreisung des Sanghas wird gesagt, es gibt acht edle Wesen, oder es gibt vier edle Wesen in acht Gruppen. Das erste edle Wesen ist derjenige, der in den Strom eingetreten ist, der Sotapanna. Und das zweite ist derjenige, der in den Strom eingetreten ist und die Frucht des Stromeintritts genossen hat. Das ist ein Paar von edlen Wesen. Dasselbe hält für den Sakadagami, dem einmal Wiederkehrer, der nur noch einmal auf die Welt zurückkommt und dann ins Nibbana eingeht, oder den Nicht-Wiederkehrer, dem Anagami, der nicht mehr zurückkommt und dann ins Nibbana eintritt, oder selbst dem Arahant, der dann gleich ins Nibbana eintritt, am Ende seines Todes. Das sind die vier edlen Wesen, oder die Noblen, die Edlen. Und da wird dann gesagt, Esa Bhagavato Sava Kasanko, das ist der Sangha, der wohltrainierte Sangha des erhabenen Buddhas. Und dann ist es egal, ob diese Edlen nun eingetreten sind in den Mönchsorden oder noch Laien sind. Es kann sein, dass ein Sotapanna, jemand, der in den Strom eingetreten hat, noch Familienvater oder Familienmutter ist, einen Beruf hat. Oder selbst ein Sakadagami, ein einmal Wiederkehrer, dass er noch in der Welt lebt. Ein Nicht-Wiederkehrer wird natürlich nicht wieder zurückkommen und ein Arahant auch nicht. Diese vier Paare, ein Paare ist immer einer, der eingetreten ist in den Strom oder eingetreten ist als einmal Wiederkehrer oder als Nicht-Wiederkehrer oder als Arahant. Und das zweite ist dann, der die Frucht dieses Stromeintrittes oder des einmal Wiederkehrers oder des Nicht-Wiederkehrers oder des Arahants genießen kann. Und da wird gesagt, diese sind würdig der Verehrung, diese sind würdig der Gaben und diese Edlen sind ein großer Verdienst für die ganze Welt. Das ist der wirkliche Sangha. Das ist die wirkliche Gemeinschaft der Heiligen. Und deswegen können wir, wenn wir zum erhabenen Buddha Zuflucht nehmen oder zum Dhamma Zuflucht nehmen, zu diesen Menschen, die so wohl trainiert haben oder sich so wohl diszipliniert haben, dass sie in den Strom eingetreten sind oder höher, zu diesen können wir unsere Zuflucht nehmen, weil sie sind ein Beispiel, sie sind ein Vorbild für uns, dass man diesen Weg gehen kann, weil sie sind ausgetreten aus diesem Samsara. Und deswegen werden sie edel oder nobel bezeichnet. Es sind Menschen, die nichts mehr Böses tun können. Deswegen werden sie auch als edel und nobel bezeichnet. Und deswegen können wir zu diesen Wesen unsere Zuflucht nehmen. Weil sie zeigen uns, dass es möglich ist, aus diesem Kreislauf, in dem wir in dieser Welt stecken, rausgehen können. Und dass wir zufrieden sein können mit dem, was wir haben. Dass wir nicht unbedingt das haben brauchen, was die anderen haben. Dass wir nicht nach dem streben müssen, wonach die anderen streben. Weil diese Wesen haben eingesehen, dass das nichts bringt. Sie sind wert, dass man sie verehrt. Sie sind wert, dass man ihnen Gaben darreicht. Sie sind wert, dass man ihnen Respekt erweist. Und sie sind ein großes, sie dienen dem Wohle der ganzen Welt, aller Menschen. Das ist der Sangha der edlen Menschen. Und zu diesen können wir gerne, gut und gerne Zuflucht nehmen. Aber wie schaut es mit unseren Prioritäten in unserem Leben aus? Ist wirklich Buddha, Dhamma und Sangha an erster Stelle? Oder ist unser Beruf uns wichtiger? ist uns das Geld wichtiger, weil wir Angst haben, wenn wir kein Geld haben, dass wir nichts mehr zum Essen haben? Oder vertrauen wir der Lehre des erhabenen Buddhas und seine Anweisung über Karma, dass das, was wir uns erwirkt haben, uns zu uns wieder zurückkommt, sei es gut oder sei es schlecht? Können wir da wirklich volles Vertrauen finden? Für manche Menschen ist das schwierig. Da ist es doch besser, wenn ich mir eine Versicherung, eine Lebensversicherung abschließe oder Krankheitsversicherung oder was auch immer. Die Schäden oder der Schaden, der mir zugefügt werden kann, absichern kann. Das scheint uns doch als Menschen viel, viel sicherer zu sein, als in etwas Vertrauen zu fassen, was wir nicht ganz fassen können, was wir nicht ganz begreifen können, was wir nicht ergreifen können, weil das sind alles Dinge, an die wir zuerst einmal erstmal glauben müssen, in denen wir vertrauen müssen. Solange bis wir den Plan des erhabenen Buddhas, den er für uns dargelegt hat, gehen können und dann die Früchte dieses Plans oder die Früchte der Arbeit, die der erhabene Buddha uns auferlegt, genießen können. Je mehr wir Vertrauen in den erhabenen Buddha haben, je mehr, das Vertrauen alleine nützt natürlich auch nichts. Wir müssen schon das, was der erhabene Buddha uns lehrt, umsetzen, in die Tat umsetzen. Ohne das in die Tat umzusetzen, bleibt es einfach nur Vertrauen oder bleibt es einfach nur Glaube. Wir glauben, dass es ein Karma gibt, aber wir wissen es nicht. Wir glauben, dass es Nibbana gibt, aber wir wissen es nicht. Wir glauben, dass es Samadhi gibt, aber wir wissen es nicht. Wir haben es nicht wissen in dem Sinne, wir haben es noch nicht erfahren. Wir haben noch nicht erfahren, wenn wir das Böse lassen, dass das Gute zu uns kommt. Und wenn wir das Gute fördern, dass das Gute zu uns zurückkommt. Diese Erfahrung müssen wir machen, um mehr und mehr und mehr Vertrauen zu gewinnen. Wir müssen den Weg des erhabenen Buddhas gehen, um dieses Vertrauen in uns zu erwecken. Der Glaube alleine, der erlöst uns nicht von dem Übel. Der Glaube alleine führt uns dahin zu, dass wir den ersten Schritt machen. Ja. Und dann machen wir den zweiten Schritt und dann machen wir den dritten Schritt. Am Anfang sind wir vielleicht vorsichtig, aber je mehr wir diesen Weg gehen, den der erhabene Buddha uns vorgezeichnet hat, umso mehr merken wir, dass der erhabene Buddha diesen Weg ausführlich beschrieben hat. Wenn er das macht, dann kommt dieses oder werdet ihr dieses erfahren. Wenn er jenes macht, werdet ihr jenes erfahren. Und je mehr wir diesen Weg gehen, sehen wir, dass wir dieses erfahren oder jenes erfahren und umso mehr Vertrauen kann man dann auch entwickeln. Solange bis man überhaupt keine, wenn man dann in den Strom eingetreten ist, dann hat man überhaupt keine Zweifel mehr an der Lehre des erhabenen Buddhas, kein Zweifel mehr am Dhamma und kein Zweifel mehr am Sangha, an der Gemeinschaft der Heiligen. Aber der Anfang, die Prioritäten in unserem Leben zu setzen, das fällt den meisten von uns schwer. Weil niemand um uns herum oder nur wenige um uns herum handeln ja so. Wir schauen uns ja immer um, was die anderen machen. Ne? Und wenn wir jetzt mal in eine gewisse Richtung schreiten, dann schauen wir uns auch um, ne? ob die Leute uns nachfolgen. Und dann sehen wir die Leute oder die anderen Menschen, die interessiert das nicht, die bleiben in der Herde stecken. Ne? Und dann werden wir unsicher. Ja, ist das eigentlich der richtige Weg? Warum folgen denn die anderen nicht? Ne? Und dann kämen wir wieder zurück, ne? Und dann überlegen wir uns wieder. Ne? Und dann treten wir wieder ein bisschen heraus. Ne? Und dann wundern wir uns wieder, warum folgen die uns nicht, ne? Die Freunde, oder der Kalayana Mitta, wie der erhabene Buddha spricht, ist ein ganz, ganz wichtiger ein ganz, ganz wichtiger Schritt auf unserem spirituellen Pfade. Es ist derjenige Freund, der uns herauslockt aus der Herde der Menschen. Es ist derjenige, der uns den Weg zeigt. Derjenige, der uns zeigt, wo es gut ist und wo es schlecht ist. Was wir machen müssen oder was wir machen können. Ob dieser Kalayanamitta nun in einer Person ist oder ob er nur in unserem Herz ist, das ist nicht so wichtig. Er zeigt uns den Weg, ne, und wir gehen. Und wir müssen ihn halt gehen. Ne. Aber wir werden am Anfang auch merken, dass wir uns immer und immer mehr von den normalen Menschen, die wir früher als unsere Freunde, Bekannten und Verwandten bezeichnet haben, die diesen Weg nicht gehen wollen, die einfach in ihrer Sicherheit des Alltags leben wollen, in der Sicherheit des Geldes oder der Familie oder der Arbeit, die werden diesen Weg natürlich nicht gehen. Und so lösen wir uns auch durch unser Bestreben oder durch unsere Bemühen oder durch das Gehen des Weges des erhabenen Buddhas aus dieser Menge heraus. Und am Anfang ist das schwierig. Und wir versuchen dann noch diese Menschen zu überzeugen, aber das bringt nichts. Wir merken, die haben überhaupt gar kein Interesse daran. Die sind zufrieden mit dem, was sie haben und haben Angst vor den neuen Dingen. Und dann müssen wir uns rauslösen. Ganz langsam und sicher und immer vorsichtig einen Schritt nach dem anderen gehen, so lange, bis wir merken, aha, es gibt doch eigentlich mehr Sicherheit, wenn ich den Weg des erhabenen Buddhas gehe, als wenn ich den Weg der Menschen, der ja voller Unsicherheit, im Grunde genommen voller Unsicherheit steckt. Wir wissen nicht, wann wir sterben, wir wissen nicht, wann das Geld wertlos wird. Wann die nächste Inflation kommt oder Deflation oder was auch immer. Wann die Wirtschaftskrise kommt, wann die nächste Tsunami kommt, wann das nächste Erdbeben geschieht. Wir wissen gar nichts. Es kann heute passieren, es kann morgen passieren, es kann in 10 Jahren passieren. Aber dadurch, dass so viele Menschen an denselben Zielen haften, halten wir das für sicher. Anstatt den Weg des erhabenen Buddhas gehen, der uns in die Sicherheit, in die absolute Sicherheit führt, halten wir doch immer wieder Ausschau nach den anderen Menschen und suchen Komfort im Geld oder im Beruf oder Anerkennung. Das ist für uns wichtiger, das ist etwas, was vertraut ist, seitdem wir geboren sind. Es ist etwas Vertrautes. Und wenn das nur eine Wohnung ist, wenn es nur dieses oder jenes ist, ne? Das ist vertraut und seit langen Zeiten, das ist unser Eigentum. Und diese Dinge zu verlassen, hinter uns zu lassen und den Weg zu gehen, das ist nicht einfach. Und diese Gruppe, die immer wieder hinschwankt, geht sie mal einen Schritt, dann geht sie wieder mal einen Schritt zurück, dann geht sie wieder mal einen Schritt vorwärts in die Richtung, schaut sie sich wieder um und dann fühlt sie sich allein, dann geht sie wieder zurück. Ne? Das ist die Gruppe der Nähe. Die Gruppe der Menschen, die ständig schwanken, zum Guten hingeneigt sind, dann das Gute ausprobieren und dann wieder zum Schlechten schwanken. Dann wieder das Gute hin. Zum Guten sich hingeneigt fühlen und dann aber doch wieder, weil halt die Menschen nicht mitgehen, weil halt die Freunde und Bekannten nicht mitgehen oder weil sie uns kritisieren für unser komisches Verhalten. Was auch immer da der Fall ist. Der erhabene Buddha spricht von 4 Gruppen. Den Ukkatanyo, diejenigen, dem muss man nur das Tor zeigen. Wie ein Pferde, eingezäunte Pferde oder eingezäunte Kühe. Und der erhabene Buddha steht am Tor, macht das Tor auf. Ne? Und dann rennt der Ukkatanyo, ne, derjenige, der sehr schnell ist, rennt einfach los, ne, solange bis er am Ziel ist. Dann gibt es eine 2. Gruppe, das ist Vipattanyo. Das sind diejenigen, die das Tor sehen, auch drauf losrennen, aber dann ab und zu mal zurückschauen, weil sie nicht sicher sind, ob das der richtige Weg ist. Die brauchen ab und zu mal Ratschlag, ja, geht den Weg weiter, und dann rennen sie wieder weiter. Ne? Und dann gibt es die große Gruppe der Näher, die immer wieder hin und her gerissen wird, zwischen Welt und zwischen dem Rausrennen. Die machen einen Schritt vorwärts und dann sehen sie, ah, da ist so viel Freiheit, da sind wir so unsicher, ne, und schauen zurück. Ne? Und die ganze andere Kuhherde, ne, die bleibt halt stehen, die rennt halt nicht raus. Ne? Und dann gehen sie wieder zurück und dann gehen sie wieder einen Schritt vorwärts und dann gehen sie wieder einen Schritt zurück, weil sie ständig zwischen der Welt und der Freiheit, die am Anfang Angst einflößt, hin und her gerissen werden. Ob die es dann schaffen, dann mal rauszurennen, das ist eine Frage der ständigen Anstrengung und der ständigen Loslassen. Und die sind so, man haftet so sehr an diesen weltlichen Dingen. Ob das nun Anerkennung ist oder ob das Geld ist oder ob das die falsche Sicherheit ist, die uns der Staat gibt oder die uns die Menschen, die Familie gibt. Was auch immer. Sich davon loszureißen. Da gibt es ja auch ein schönes Beispiel in den Sutten. Ne? Da sitzt ein Mönch ganz friedlich, nachdem er seine Schale voll Essen gegessen hat, setzt sich hin und sitzt unter einem Baum in der Meditation. Und dann reitet ein König vorbei und sitzt diesen Mönch so friedlich. Sieht diesen Mönch unter dem Baum sitzen und denkt, oh, das wäre doch so schön. Schaut so friedlich aus. Das möchte ich auch machen. Er reitet da nach Hause in sein Königreich, nimmt seinen Königsmantel ab, ne, und sagt, ich werde jetzt Mönch. Und geht zum erhabenen Buddha und lässt sich ordinieren. Er hat alles, was er braucht und hat gesehen, dass alles das, was er besitzt, keine Zufriedenheit bringt. Ein ganzes Königsreich, viele Bedienstete, alles, was auch immer er haben wollte, hat er besessen, aber diesen Frieden, den dieser Mönch da unter dem Baum ausgestrahlt hat, den hat er nicht und den wollte er haben. Dann gibt er sein ganzes Königreich auf, verlässt es und wird zum Mönch. Der andere, da kommt noch eine andere Person in dieser Lehrrede des abenden Buddha vorbei, ein armer Bauer, kommt auch vorbei, sieht auch diesen Mönch, ne? Und da kommt bei ihm auch der Wunsch hoch. Ah, so schön möchte ich es auch mal haben. So friedlich möchte ich auch mal sein. So ruhig möchte ich auch mal sein. Und er fasst eigentlich schon den Entschluss, ne? Ich möchte auch Mönch werden. Ich möchte mich auch da unter den Baum setzen können und friedlich meditieren können. Und dann kommt er nach Hause. Der hat eine wackelige Hütte. Ein Tisch, der nur auf drei Beinen steht und ein zänkisches Weib und zerbrochenen Topf. Ne? Und von diesen wenigen Dingen, ne, kann er nicht loslassen und er bleibt. Er ordiniert nicht. Er wird nicht zum Mönch. Diese wenigen Dinge, an denen wir unser Auge haften, an denen wir uns im Besitz haften, sei es egal, was es ist, ne? Ob das nun Reichtum ist, Anerkennung, Ehre, Ruhm, was auch immer. Und diesen Dingen können wir nicht loslassen. Obwohl uns immer wieder der Beweis geliefert wird, dass diese Dinge nicht zufrieden machen. Sie dienen nicht unserer Zufriedenheit. Sie machen uns nicht zufrieden, sie machen uns nicht glücklich. Je mehr wir haben, umso mehr Sorgen haben wir. Je mehr wir in der Wohnung stehen haben, umso mehr müssen wir uns darum kümmern, umso mehr sind sie Staubfänger. Wir müssen uns ständig darum kümmern. Je weniger wir haben, umso weniger müssen wir uns um die Dinge kümmern. Und Frage für uns ist es, können wir oder wollen wir wirklich den erhabenen Buddha zu unserer ersten Priorität machen, zu unserer absoluten Zuflucht? Oder wollen wir einfach in der Welt leben? Aus Angst davor, was in der Freiheit kommt. Das ist die Frage. Das ist die Frage, die wir uns stellen sollten. Wirklich versuchen, so die Prioritäten in unserem Leben zu setzen. Was ist uns wichtig? Ist uns wichtig die Sicherheit, die im Grunde genommen eine illusionäre Sicherheit ist, ne, in dieser Welt, ne? Die Arbeit, Er kann mir jeden Tag verlieren. Jeden Tag kann der Job zu Ende sein, kann gekündigt werden. Die Firma geht bankrott. Ne? Das Sparguthaben, das wir auf der Bank haben, die Bank geht bankrott, ne? Und unser Sparguthaben ist weg. Ne? Der Staat kann bankrott werden, ne? Und dann ist unsere Altersversicherung weg. Kann alles passieren. Ist ja nicht so, dass es nicht schon mal passiert ist. Von heute auf morgen verlieren wir alle unsere Sicherheiten. Und dann fangen wir wieder an. Dann sammeln wir wieder das Geld. Oder wieder verlieren uns wieder in dieser falschen Sicherheit. Weil wir keinen anderen Weg rausfinden. Weil wir einfach in der Unsicherheit, was kommt morgen, das fördert bei uns so sehr Angst. Können wir denn morgen, kriegen wir morgen was zu essen, haben wir morgen ein Dach über dem Kopf? Ne? Diese Unsicherheit ist ja ein Mönch, jemand, der ordiniert hat, ist ja ständig ausgeliefert. Habe ich ein Dach über dem Kopf? Ne? Kriege ich was zum Essen? Kriege ich Medizin, wenn ich krank bin? In dieser Unsicherheit muss er ja ständig leben. Und dann überlegen wir uns, das kann man, was auch immer wir getan haben. Und es kommt so zu uns zurück. Sei es gut, kommt Gutes zurück. Ist es schlecht, dann kommt Schlechtes zurück. Und egal, ob wir in dieser illusionären Sicherheit der Welt leben oder ob wir als Mensch leben, das Karma ist dasselbe. Waren wir großzügig in unserem letzten Leben, ja, dann wird es uns an nichts mangeln. Sei es als Mensch oder sei es im weltlichen Leben. Es ist nicht die Welt, die uns diese Sicherheit gibt. Das Einzige, was uns Sicherheit gibt, ist das Karma. Da müssen wir uns drauf verlassen, ob es uns jetzt passt. Wir wissen natürlich nicht, was wir in den letzten Leben für ein Karma erworben haben. Aber das ist unsere einzige Sicherheit. Das ist unsere reelle Sicherheit. Egal in welcher Welt wir leben, ob wir nun ordinieren oder ob wir in der Welt leben, ne? Das Karma, das passiert jeden Moment. Ne? Einmal nimmt es unser Geld fort, einmal gibt es uns Geld, einmal gibt es uns einen Job und dann das nächste Mal nimmt es uns den Job weg. Ne? Einmal werden wir anerkannt oder werden geehrt und am nächsten Moment, ne, werden wir von unserem Thron heruntergestürzt. Das ist alles eine Funktion des Kammers. Ne? Die Sicherheit, die Welt uns zu scheinen gibt, ne, die ist wirklich Illusion. Da können wir uns nicht drauf verlassen, wir können uns da auch nicht versichern. Ne? Lebensversicherung. Ne? Vom Tod können wir uns auch nicht versichern. Also, überlegt für euch selber, wo oder wie ihr eure Prioritäten in eurem Leben setzt. Ihr habt nur dieses Leben, ihr wisst nicht, was danach passiert. Kommt ihr nochmal als Mensch zurück, geht ihr runter ins Tierreich oder in Geisterreich oder Dämonenbereich oder in Höllenbereich, werdet ihr als Deva wiedergeboren? Das wissen wir nicht. Können wir im Moment gar nicht sagen. Wir wissen nicht, wie viel altes Karma noch, schlechtes Karma wir auf uns geladen haben, das jetzt in diesem Leben noch nicht durchgedrungen ist. Wie viel Karma wir in diesem Leben gemacht haben, das können wir schon ungefähr abschätzen. Wir wissen, was die 5 Tugendregeln sind. Und dann können wir abschätzen, wie sehr wir uns an die gehalten haben oder wie wenig wir an uns die gehalten haben. Wenn wir uns genau an sie gehalten haben, dann stürzt man normalerweise von diesem Leben aus gesehen nicht ab. Wir haben noch viel Altes auf dem Kerbholz von den letzten Leben. Halten wir uns an die Tugendregeln, dann kann man sicher sein, dass die zukünftigen Leben besser werden. Weil wir machen immer mehr und mehr gutes Karma und wir fügen kein schlechtes Karma hinzu. So, das möchte ich euch zur Reflexion offerieren. Und damit beende ich den Vortrag.